Fake History. Lügen, Legenden, Irrtümer der Geschichte. Mit Helmut Remsen und Matthias Frank.
Welche Lüge knöpfen wir uns heute vor, Helmut?
Eine, die viele kennen und wohl auch die meisten glauben.
Dann wird es Zeit, sie zu beerdigen.
Titel des heutigen Podcasts: Der russische Überfall auf die Ukraine. Die ganze Geschichte, Teil 1.
Matthias, wann hat der Krieg gegen die Ukraine begonnen?
Naja, das Datum hat sich ja wohl im kollektiven Gedächtnis eingebrannt. Es war exakt der 24. Februar 2022.
Ja, das ist schon die Frage. Oder war der eigentliche Beginn nicht schon die Annexion der Krim im März 2014?
Naja, ich denke, wenn man die Vorgeschichte mit berücksichtigen will, ist die Annexion der Krim im Jahr 2014 natürlich auch ein wichtiges Datum. Da hat sich Putin schon einen wichtigen Teil der Ukraine einverleibt.
Ja, ich habe dich nicht gefragt, um hier irgendein Quiz zu veranstalten, aber ich wollte verdeutlichen, dass jedes Ereignis irgendeine Vorgeschichte hat und dass es zur Beurteilung eines Ereignisses oft wichtig ist, diese Vorgeschichte genau auf dem Schirm zu haben.
Naja, Helmut, jetzt muss man da ja nicht bei Adam und Eva anfangen. Das wäre in diesem Fall vermutlich die erste urkundliche Erwähnung der Ukrainer im Jahr 1187.
Soweit muss man wahrscheinlich nicht gehen, aber es ist nicht ganz unwichtig festzuhalten, dass das Gebiet der heutigen Ukraine, so wie wir sie jetzt kennen, in vielen, vielen Auseinandersetzungen über Jahrhunderte umkämpft war. Zwischen den sogenannten Ruthenen und den Russen, zwischen katholischer und orthodoxer Kirche, zwischen Polen, Litauen und Kosaken, zwischen Habsburgern und Osmanen. Und wahrscheinlich habe ich noch irgendwas vergessen.
Aber warum soll das jetzt wichtig sein?
Weil 1796 die südlichen und die östlichen Gebiete der heutigen Ukraine zu einem Neurussland genannten russischen Gouvernement zusammengefasst wurden. In dieser Zeit sind zum Beispiel Odessa und Sewastopol gegründet worden. Im Osten ließen sich Russen, aber auf Initiative Katharinas der Großen auch Deutsche nieder. Sie war ja eine Deutsche. Die Bewohner der heutigen Ukraine hießen Ruthenen und Kleinrussen.
Sag mal, willst du damit sagen, dass die Ukraine ihrem Ursprung nach eher russisch war?
Nein, aber ich will damit sagen, dass damals die russische Sichtweise auf die Ukraine dominierte, so wie immer die jeweils Herrschenden ihre Sicht auf die Geschichte durchzusetzen versuchen. Das stellen wir ja nahezu in all unseren Episoden fest. Wer die Geschichte schreibt, der macht sie letztlich auch. Aber von einer wirklichen ukrainischen Nationalbewegung kann man eigentlich erst an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert sprechen.
Na, jetzt finde ich, hast du ziemlich weit ausgeholt. Eigentlich soll es ja in der heutigen Episode vom Fake History um den aktuellen Krieg gegen die Ukraine gehen und natürlich um ihren Auslöser.
Ja, klar, stimmt. Und um seine Vorgeschichte. Denn der aktuelle Krieg reiht sich wirklich in eine Folge von Kämpfen und Kriegen ein. Also die Ukrainer sind immer wieder zwischen die Fronten geraten. Im Ersten Weltkrieg, im anschließenden Bürgerkrieg, da sind vermutlich 2 Millionen Ukrainer ums Leben gekommen. Und erst als mit der russischen Revolution die Bolschewisten an die Macht kamen, also die Bolschewiki, das war damals die radikale Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Russlands unter Führung von Lenin. Also erst ab diesem Zeitpunkt sicherten sie den Völkern der russischen Sozialistischen Föderation Autonomie zu. Aber Lenin war nicht bereit, der ukrainischen Volksrepublik, wie sie dann hieß, Unabhängigkeit zuzugestehen. Ende 1917 eroberten die Bolschewiki ostukrainische Gebiete. Im Dezember wurde dann Charkiw erobert.
Charkiw? Den Namen hören wir heute noch fast täglich in den Nachrichten. Und jetzt sind die Gebiete in der Ostukraine wieder heiß umkämpft und Putin behauptet, das seien russische Gebiete und er hat sie, glaube ich, sogar annektiert schon.
Genau, Scheinwahlen dort abgehalten. Die sind natürlich deshalb interessant, weil das das industrielle Herz der Ukraine ist. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Im Februar 1918 eroberte die Rote Armee Kiew. Die ukrainische Regierung ist geflohen, aber deutsche und österreich-ungarische Truppen erkannten die Ukraine als Staat an und sie rückten in der Folge bis in die Kohlereviere am Don vor. Im Friedensvertrag von Brest-Litovsk, das sagt wahrscheinlich unseren Hörerinnen und Hörern noch was, im März 1918 war das, da musste dann auch Sowjetrussland die Ukraine endgültig anerkennen.
Also, die Hilfe der sogenannten Mittelmächte, das waren Deutschland und Österreich-Ungarn, die war ja aber eher nicht uneigennützig.
Nein, natürlich nicht. Die Ukraine war damals schon eine Kornkammer, also landwirtschaftlich extrem wichtig, wichtig für die Ernährung der Bevölkerung. Das Motto hieß Anerkennung der ukrainischen Staatlichkeit, im Gegenzug Lebensmittellieferungen an die Mittelmächte.
Aber wir haben ja gerade Deutschland und Österreich-Ungarn erwähnt und die haben ja bekanntlich den Ersten Weltkrieg verloren.
Ja, und in Kiew bildete sich Ende 1918 dann eine neue Regierung, die aber keine wirkliche Kontrolle über das ganze Staatsgebiet hatte. Erst Anfang 1919 wurde in einer Erklärung in Kiew die ukrainische Volksrepublik mit der westlichen ukrainischen Volksrepublik vereint.
Ganz schön verwirrend. Und das war nun das sozusagen das Gründungsdatum der heutigen Ukraine. Kann man das so sagen?
Ja, wäre es gewesen, wenn die Alliierten, also in diesem Fall Frankreich und England, aber auch Polen, die Ukraine damals anerkannt hätten. Aber die haben im Russischen Bürgerkrieg, der auf den Ersten Weltkrieg folgte, nicht die nationalen Kräfte der Ukraine, sondern die russischen Nationalisten unterstützt. Also der Bürgerkrieg war ein einziges Hauen und Stechen zwischen bolschewistischer Roten Armee, nationalrussischer Weißer Armee und dann gab es noch eine bäuerliche Grüne Armee und zusätzlich noch die Kosaken.
Ganz schönes Farbspektakel der Auseinandersetzung. Mit welchem Ergebnis? Was kam daraus?
Ja, 1920 hatte sich dann die militärische Überlegenheit der Roten Armee endgültig durchgesetzt. Sie brachten dann den Osten der Ukraine unter ihre Kontrolle. Um die Bauern allerdings nicht gegen sich aufzubringen, durften die sogar ihr Land behalten. Also es wurde nicht zwangskollektiviert und damit verstaatlicht.
Und dann kam die spanische Grippe und im Zuge in der Folge eine große Hungersnot. Und soweit ich weiß, ist beides mit katastrophalen Folgen verbunden. Die Folgen eben dieses Krieges mischten sich mit Misswirtschaft, Nahrungsmittelregulierung und einer Dürreperiode. Nach Schätzungen kamen durch diese Hungersnot ca. 5 Millionen Menschen ums Leben.
Ja, das war eine absolute Katastrophe. Erst mit der Gründung der UdSSR, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, wie das offiziell hieß, das war im Dezember 1922, da wurde die Ukraine erstmals als Nation mit eigener Sprache anerkannt. Ukrainisch wurde da auch zum Schulfach. Die Bauern durften, wie schon erwähnt, ihr Land behalten. Und ganz langsam erholte sich die Ukraine dann auch wirtschaftlich.
Aber das sollte leider nicht lange gewähren, denn Stalin kam in der Sowjetunion an die Macht. Und der wollte aus der UdSSR einen Industriestaat formen. Um Industrieanlagen im Ausland zu kaufen und die heimischen Industriearbeiter mit Nahrungsmitteln zu versorgen, brauchte der Sowjetstaat Getreide. Das Land der ukrainischen Bauern wurde einfach mal schnell kollektiviert. Die ukrainischen Bauern leisteten zwar dagegen erbitterten Widerstand, aber wer sich der Zwangskollektivierung entgegenstellte, wurde ruckzuck enteignet, deportiert und am Ende umgebracht.
Absolut eine furchtbare Phase. Den Bauern wurden da feste Abgabequoten auferlegt, also wie viel sie von ihrer Ernte an den Staat abgeben mussten. Und trotz einer Dürre, die dann 2 schlechte Ernten zur Folge hatten, wurden diese festgelegten Abgabequoten für Getreide nicht gesenkt. Die Bauern mussten unbarmherzig liefern. Die wurden rücksichtslos beschlagnahmt, die Ernten. Und die Folge war, es gab dann keine Vorräte mehr und auch kein Saatgut für die Aussaat der nächsten Jahre.
Und dies löste den berüchtigten und bekannt gewordenen Holodomor aus. Das war eine Hungersnot, die von der Ukraine heute als Genozid betrachtet wird. Also ein Völkermord. weil 6 bis 7 Millionen Menschen in der UdSSR starben, davon inzwischen 3,5 und 4 Millionen in der Ukraine.
Ja, und als wäre das nicht schlimm genug, wurde die Ukraine auch im Zweiten Weltkrieg dann ein Hauptschlachtfeld bei den Kämpfen zwischen Hitlers Wehrmacht und SS-Verbänden mit der Roten Armee und Partisanen. Hitler plante, in der Ukraine 20 Millionen Deutsche anzusiedeln, Stichwort Lebensraum im Osten, aber er verlor ja bekanntlich den Krieg und noch einmal starben in der Ukraine 5 bis 7 Millionen Menschen. Die Städte, die wurden fast vollständig zerstört.
Da folgt ja eigentlich eine Katastrophe auf die nächste. Statt Deutschen den vielbeschworenen Lebensraum im Osten zu bieten, wurde die Ukraine wieder sozialistische Republik.
Ja, und jetzt machen wir einen großen Zeitsprung. Sie blieb es bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion. Am 16. Juli 1990 erklärte der oberste Sowjet der Ukraine feierlich, künftig ein neutraler Staat zu werden, der keinem Militärblock mehr angehören wollte und keine Atomwaffen besitzen solle.
Und Russland verzichtete zu diesem Zeitpunkt auf die Krim, obwohl über 3/4 der Bevölkerung der Krim eben russischsprachig war und ist. Auch Sewastopol auf der Krim wurde ukrainisch. Allerdings mit dem verbrieften Recht Russlands, dort noch 20 Jahre lang einen Marinehafen zu betreiben. Denn der war wichtig. Es war der einzige Seeweg Russlands zum Schwarzen Meer und damit zum Mittelmeerraum.
Ja, genau. Gegenleistung war sozusagen die Krim zur Ukraine und dafür verzichtet ihr auf Atomraketen. Und damit nähern wir uns jetzt in unserer zugegeben sehr ausführlichen Rückschau auf die Vorgeschichte des aktuellen Krieges gegen die Ukraine. Die Ukraine versuchte nämlich in der Folge, ihren Platz irgendwo zwischen Russland und dem Westen zu finden. Und dieses Pendel schlug mal mehr Richtung Russland aus, mit der Verpachtung eines Militärhafens für die russische Schwarzmeerflotte, und mal mehr Richtung Westen. Und hier kommt dann auch Deutschland ins Spiel.
Deutschland? Sag mal, was hat denn Deutschland damit zu tun? Du irritierst mich.
Ja, eine ganze Menge, denn für die Zustimmung zu einer deutschen Wiedervereinigung hatte sich die Sowjetunion einige Zusagen machen lassen.
Ich verstehe. Der Verzicht, das meinst du auf die NATO-Osterweiterung, der wird ja vor allem von Linken immer wieder gern ins Feld geführt. Darüber gibt es allerdings keinen schriftlichen Vertrag. Sollte es vielleicht Versprechungen gegenüber dem damaligen sowjetischen Präsidenten Gorbatschow gegeben haben, waren die jedenfalls nicht bindend. Zumindest haben wir darüber keine Unterlagen.
Ja, also juristisch, völkerrechtlich mag das schon zutreffen. Aber Bundesaußenminister Genscher hat ja später bei vielen Gelegenheiten eingeräumt, dass der Verzicht auf eine Erweiterung der NATO nach Osten für das Sicherheitsinteresse Russlands elementar gewesen sei. Sagen wir es mal so. Also vertrauensbildend gegenüber der zerfallenden Sowjetunion und ihren Führern war es vermutlich nicht, dann doch zunächst Polen, Tschechien, Ungarn in die NATO aufzunehmen. Und dann hat der damalige US-Präsident George W. Bush ja auch noch den ABM-Vertrag über die Begrenzung von Raketenabwehrsystemen gekündigt. Und in einem weiteren Schritt wurden dann ja auch noch Rumänien und Estland in die NATO aufgenommen. Also das war genau die von Russland befürchtete Osterweiterung. Im Klartext, die NATO rückte Russland auf die Pelle.
Aber entschuldige mal bitte, aber jedes Land darf das Bündnis, dem es angehören will, ja wohl frei auswählen. Das hatte Russland mit der NATO 1997 selbst vereinbart und sogar unterschrieben. Und Russland hatte sich schon 1994 im Budapester Memorandum dazu verpflichtet, die bestehenden Grenzen der Ukraine anzuerkennen. Die Ukraine wiederum verzichtete im Gegenzug immerhin auf Atomwaffen auf ihrem Staatsgebiet. Nicht unwichtig.
Ja, genau, das stimmt. Und Wladimir Putin hat ja sogar öffentlich eine NATO-Mitgliedschaft seines eigenen Landes, also der Russischen Föderation, dem Nachfolger der Sowjetunion, ins Spiel gebracht. Keine Ahnung, wie ernst er das gemeint hat. Das ist jetzt schwer zu beurteilen. Es gibt einige Militärhistoriker, die so argumentieren, nicht die NATO habe sich nach Osten ausgedehnt, sondern die ehemaligen Mitgliedstaaten der Sowjetunion hätten sich für die NATO entschieden. Also wären sozusagen mehr Richtung westliches Bündnis marschiert. Russland hat die Entwicklung zunächst ja auch noch akzeptiert.
Aber nur bis zu dem Punkt, als von den USA, genauer von Präsident George W. Bush, auch eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ins Spiel gebracht wurde. Und das brachte Russland auf die Zinne und zu einem Konfrontationskurs gegenüber dem Westen. Und wenn ich dir richtig zugehört habe, gehört ja dieses Angebot der NATO-Mitgliedschaft an die Ukraine deiner Meinung nach ja auch zur Vorgeschichte des aktuellen Krieges.
Ja, unbedingt. Es gab ja zwei Reden Putins, die bemerkenswert waren und die diese Kehrtwende der russischen Haltung, glaube ich, ganz gut dokumentieren. Die erste Rede, die hielt Putin im Deutschen Bundestag. Das war im Jahr 2001. Sogar auf Deutsch hat er geredet, in der er die Bereitschaft Russlands zu einer vollwertigen Zusammenarbeit und Partnerschaft mit der EU betont hat.
Und die Rede, ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, wurde damals von allen Fraktionen des Bundestages regelrecht umjubelt. Und dann kam 2007, also 6 Jahre später, die inzwischen mindestens ebenso berühmte Rede Putins auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er der NATO dann in scharfem Ton in Sachen Osterweiterung Wortbruch vorwarf und den USA ungezügelten militärischen Ehrgeiz mit dem Ziel einer monopolaren Weltordnung. Mit anderen Worten, die USA strebten an, die einzige Supermacht zu werden, um ihre Vorrangstellung wirtschaftlich und militärisch auszubauen. Da war der Kalte Krieg mit einem Schlag zurück und das auf offener Bühne.
Ja, auch wenn das für die westliche Öffentlichkeit damals eine kalte Dusche war, so ganz Unrecht hatte Putin mit seiner Analyse nicht. Also der langjährige Chef des Münchner IFO-Instituts, Hans-Werner Sinn, der beschreibt das in seinem 2025 erschienenen Buch mit dem Titel Trump, Putin und die Vereinigten Staaten von Europa, meiner Meinung nach sehr eindrucksvoll. Also Sinn war während der deutschen Wiedervereinigung 1990 Professor an der amerikanischen Elite-Universität Stanford und er wunderte sich damals, dass seine Freude über die deutsche Wiedervereinigung von seinen Kollegen am Hoover Institution for War and Peace in Stanford gar nicht geteilt wurde.
Ganz im Gegenteil. Dieser US-Think-Tank für geostrategische Fragen an der Universität war tief besorgt, dass eben ein gutes Verhältnis zwischen Russland und einem wiedervereinigten Deutschland mit einem entsprechend großen Wirtschaftsraum den amerikanischen Vormachtsbestrebungen im Wege stünde. Und ja. US-Präsident George W. Bush goss zusätzlich Öl ins Feuer, als er auf dem NATO-Gipfel in Bukarest 2008 der Ukraine und Georgien eine NATO-Mitgliedschaft in Aussicht stellte.
Also es gab auch schon lange vor Trump dieses America First als mindestens inoffizielles Motto der US-Politik.
Ja, und diese Strategie wurde schon 1992, so lange ist das her, von Paul Wolfowitz explizit in der sogenannten Wolfowitz-Doktrin festgeschrieben. Wolfowitz, muss man erklären, war später Präsident der Weltbank, aber er war im Verteidigungsministerium als Unterstaatssekretär Berater von Präsident George W. Bush.
Kernziel seines damaligen Strategiepapiers war ja eine Weltordnung von den USA geführt und die Verhinderung eines neuen Rivalen. Also egal ob Europa, Asien oder durch die ehemalige Sowjetunion. Also die aktive Gestaltung der Weltordnung durch nur eine verbliebene Supermacht, die USA. Diese Wolfowitz-Doktrin war ein internes Strategiepapier, wurde aber dann der New York Times zugespielt. Vielleicht kannst du das mal vorlesen.
Ja, es ist wichtig, jedem möglichen Bündnis zwischen einem wiedererstarkenden Russland und einem aufstrebenden Deutschland entgegenzutreten. Oder zwischen Russland und einem blockhaft auftretenden Westeuropa, das die Vormachtstellung der USA in Eurasien gefährden könnte. Zitat Ende.
Ja, das ist ja schon ziemlich deutlich, ne? Und die Frage ist, welche Rolle spielt das jetzt im Zusammenhang mit der Ukraine und was das mit dem Überfall Putins auf die Ukraine zu tun hat. Und da sage ich eine ganze Menge. Denn in den USA wurde damals entschieden, dass der Ukraine bei der Verhinderung einer neuen Achse zwischen Russland und Westeuropa eine Schlüsselrolle zukommen sollte und speziell zwischen Russland und Deutschland ein Bollwerk aufgebaut werden sollte.
Und es blieb eben nicht bei dem Plan. Er wurde umgesetzt mit der NATO-Osterweiterung, der Stationierung von Raketen Rumänien und Polen, die gegen Russland gerichtet waren. Das heißt, die USA haben nichts dem Zufall überlassen. Sie haben kräftig bei der innenpolitischen Entwicklung der Ukraine mitgemischt.
Ja, die USA haben ja dann auch zum Beispiel 2004 die sogenannte Orange Revolution unterstützt, die erreichte, dass eine gefälschte Präsidentschaftswahl annulliert werden musste und der pro-westliche Viktor Juschenko ukrainischer Präsident wurde.
Also ich erinnere mich düster an irgendein 2014 abgehörtes Telefongespräch.
Ja, das hat damals totale Furore gemacht. Da hat die damalige Europabeauftragte der USA, Victoria Nuland, mit dem US-Botschafter in der Ukraine, Jeffrey Pyatt, telefoniert. Und Nuland hat in dem Telefonat bestätigt, dass die USA 5 Milliarden Dollar zur Unterstützung von Demokratie und Wohlstand gezahlt hätten, an die Ukraine natürlich. Sie war offenbar genervt vom Kompromisskurs der Europäer gegenüber der Ukraine und hat sich dann richtig Luft gemacht. Erinnerst du dich?
Ja, ja. Und zwar sehr deutlich. Da hieß es, fuck the EU, oder übersetzt, kann man das so sagen, scheiß auf die EU.
Absolut, also, ja.
Dafür hat sich natürlich dann entschuldigen müssen.
Ja, das war eine peinliche Nummer, aber viel wichtiger als dieser kleine verbale Ausfall gegen die EU war natürlich, dass Nuland ganz offen ukrainische Personalpolitik betrieben hat. Also man verhandelte in dem Gespräch, wer denn aus amerikanischer Sicht der Wunschkandidat für die ukrainische Präsidentschaft sein könnte. Der ukrainische Oppositionspolitiker Vitali Klitschko, der sei ungeeignet, sagte sie, für eine neue Regierung. Wohlgemerkt, dieses Telefonat wurde Monate vor der gewaltsamen Absetzung des Präsidenten Janukowitsch geführt.
Ich glaube, den meisten ist im Gedächtnis geblieben, die großen Demonstrationen der Opposition auf dem Maidanplatz mitten in Kiew. Der Auslöser war die überraschende Erklärung der ukrainischen Regierung im November 2013, das geplante Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union nicht unterzeichnen zu wollen. Friedliche Studentenproteste waren zuvor durch eine Spezialeinheit der ukrainischen Polizei mit exzessiver Gewalt auseinandergetrieben worden.
Ja, in der Folge nahmen Hunderttausende Menschen an Demonstrationen auf dem Maidan, also dem Platz der Unabhängigkeit in Kiew, teil. Die Demonstranten forderten vorzeitige Präsidentschaftswahlen und sie forderten die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union. Und trotz überdurchschnittlicher Polizeipräsenz und mehreren Räumungsversuchen haben diese Proteste 2,5 Monate angedauert. Mitte Februar 2014 eskalierte die Gewalt der Sicherheitskräfte dann und über 100 Menschen starben.
Daraufhin haben die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens einen Vertrag zur Beilegung des Konfliktes vermittelt. In der Folge setzte sich Janukowitsch nach Russland ab. Und nach seiner Flucht erklärte das Parlament Janukowitsch für abgesetzt.
US-Politiker wie Senator John McCain, die haben diese Proteste unterstützt, des sogenannten Euromaidan, und zwar ganz offen. Für die US-Politiker war das die Unterstützung für Demokratie und Souveränität der Ukraine. Russland sah darin eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Ukraine und damit auch Einmischung in die eigene Einflusssphäre.
Ja, aus seiner Sicht kann man das so sehen, denn der Westen hat sich wirklich massiv ins Geschehen dieser Proteste eingemischt.
Ja, man hat die Entwicklung in der Ukraine jedenfalls nicht allein den ukrainischen Wählern und schon gar nicht dem Zufall überlassen. Nach der Lesart von Hans-Werner Sinn in seinem bereits erwähnten Buch Trump, Putin und die Vereinigten Staaten von Europa, nach dieser Lesart durfte sich Russland zu Recht vom Westen provoziert fühlen. Wenn man seiner Argumentation folgt, dann kämpft die Ukraine gegenwärtig nicht für Resteuropa den Freiheitskampf gegen Russland, sondern die Europäer und die Ukraine kämpfen für die Interessen der USA. Sinn macht das auch und vor allem an der Auseinandersetzung um die Gaspipeline Nord Stream 2 fest.
Das muss man noch mal kurz erklären. Das war ein deutsch-russisches Projekt und es sollte russisches Gas nach Deutschland bringen, ohne den Umweg über die Ukraine. Die Pipeline aber war den USA und der Ukraine, die dann auf Einnahmen verzichten musste, natürlich ein Dorn im Auge, weil sie eben die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen deutlich gestärkt hätte.
Ja, und die USA wollten im Zweifel lieber amerikanisches Gas nach Europa liefern. Präsident Joe Biden hat ja in dankenswerter Offenheit, muss man sagen, bei einem Besuch des damaligen Bundeskanzlers Olaf Scholz gesagt, dass man Mittel und Wege habe, diese Pipeline zu verhindern.
Willst du damit andeuten, dass die USA womöglich der Drahtzieher hinter der Sprengung der Pipeline waren?
Ja, das ist jetzt sowas wie die One-Million-Dollar-Question, die 1-Million-Dollar-Frage. Noch kennen wir in diesem Krimi nur die ukrainischen Taucher unter Führung des inzwischen in Hamburg einsitzenden Ukrainers Serhil Kuznetsov als mutmaßliche unmittelbare Täter. Ja, die Täter stachen ja damals im September 22 mit einer Segeljacht namens Andromeda Richtung Bornholm in See. Die Drahtzieher waren zwei ehemalige ukrainische Geheimdienstagenten, die hießen Wassil Buba und Roman Czerwinski, und die wurden beide ab 2015 vom US-Auslandsgeheimdienst CIA ausgebildet. Das zumindest besagen Recherchen der beiden Investigativjournalisten Oliver Schröm und Ulrich Thiele. Die haben ein aktuelles Buch geschrieben mit dem einfachen Titel Die Sprengung.
Um es kurz zu sagen, das ist eine ziemlich steile These, ne?
Ja, aber inzwischen recht gut belegt. Der niederländische Geheimdienst hat frühzeitig von den Plänen der Sprengung erfahren und er hat die CIA gewarnt, die es auch schon wusste, weil sie ja bereits eingeweiht war. Und die warnte dann auch die Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz.
Nord Stream 2 folgte also folgendem Leitgedanken: Wandel durch Handel. Daraus entsteht eine Win-Win-Situation. Russland hat Gas, Deutschland hat die verarbeitende Industrie. Kurz, ein Deal zu beiderseitigem Vorteil.
Ja, aber den Regierungen in Washington und in Kiew gefiel das eben ganz und gar nicht.
Der Ukraine nicht, das verstehe ich. Weil ein Drittel der Gasversorgung für Westeuropa zuvor mit einer Pipeline eben durch ihr Territorium verlief. Das gab ihr eine gewisse Kontrolle. Und sie kassierte natürlich Durchleitungsgebühren.
Ja, und der US-Regierung nicht, weil sie eben eine deutsch-russische Zusammenarbeit nicht so gerne sahen. Das widersprach der bereits genannten Wolfowitz-Doktrin, und zwar diametral, nachdem ja deutsch-russische Verständigung nicht im amerikanischen Interesse liegen könne.
Und damit wurde Nord Stream 2 für die Amerikaner so etwas wie das Symbol einer ungeliebten deutsch-russischen Kooperation.
Es hilft vielleicht die alte, weise Frage cui bono, konkret, wem nützt es? Wem nützte es also, diese Pipeline zu sprengen?
Und dieser entscheidenden Frage gehen wir in Folge 2 unserer Fake-History-Episode Die Wahrheit über den Ukraine-Krieg nach.
Das war Fake History. Lügen, Legenden, Irrtümer der Geschichte. Heute der russische Überfall auf die Ukraine. Die ganze Geschichte Teil 1. Ein Podcast von Helmut Remsen und Matthias Frank. Produziert von B-Spirit Berlin. Weitere Informationen finden Sie auf fakehistory.de. Fragen und Anregungen sowie Lob und Kritik gerne per Mail an feedback@fakehistory.de.
Danke fürs Zuhören.